Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland. Nach der Veröffentlichung der Korrektivrecherche überträgt das Berliner Ensemble bundesweit eine szenische Lesung der Enthüllung. Der renommierte Deutsche Musikinstrumentenpreis soll abgeschafft werden. Der Musikrat appelliert an den Bundeswirtschaftsminister. Debüt in Wien. Lydia Steyer inszeniert Leonard Bernsteins Operette Candide. Wir stellen die Filme Poor Things and The Palace vor und erinnern an den Regisseur Sigi Rothemund, den manche vielleicht noch unter seinem Pseudonym Sigi Götz kennen. Das Online-Recherchezentrum Korrektiv hat am 10. Januar über ein Geheimtreffen von AfD-Politikern, Neonazis und finanzstarken Unternehmern berichtet. Sie plant nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland. Korrektiv war im Tagungshotel und hat das Treffen dokumentiert. Ihre Recherche schlug ein wie eine Bombe. Seither demonstrieren Menschen in ganz Deutschland gegen die drohende Gefahr von rechts. Auf Initiative von Korrektiv bringt Kai Voges die Recherche als szenische Lesung auf die Bühne des Berliner Ensembles, das mit dem Volkstheater Wien, dessen Intendant Voges ist, kooperiert. Die Lesung wurde kostenlos im Livestream in vielen deutschen und österreichischen Theatern übertragen. Der Journalist Thomas Fitzel hat den Abend im Berliner Ensemble verfolgt. Hallo.
Ja, hallo.
Versprochen wurde für heute neue zusätzliche Enthüllung. Gab es tatsächlich einen Scoop?
Ja, den gab es in gewisser Weise. Der erste Scoop war natürlich der riesige Andrang. Es war wahnsinnig viel Presse, wahnsinnig viel Kamerateams, Fotografen, Publikum bis zum letzten Platz besetzt. Das ist ja erst vor kurzem, vor 2 Tagen eigentlich überhaupt bekannt geworden, dass es diesen Abend geben wird. Das war der erste Scoop. Der zweite Scoop, vielleicht nicht so spektakulär. Es war ja schon bekannt, dass einer der Gäste dort Mario Müller war. Mario Müller ist ein bekannter Rechtsextremer, der zugleich wissenschaftlicher Mitarbeiter des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan-Wenzel Schmidt ist. Das hat der Bundestagsabgeordnete auch schon vor 5 Tagen bestätigt, dass Mario Müller dort Gast war. Was jetzt das Neue war, was eben Mario Müller dort berichtet hat. Und er berichtete angeblich auf dieser Tagung, auf diesem Treffen, dass er einen polnischen Schlägertrupp von Fußball-Ultras organisiert habe, angestiftet habe, um einen Berliner Ex-Autonomen, der als Kindergärtner in Polen neues Leben anfangen wollte, dort verprügeln zu lassen, einzuschüchtern. Und dieser Kindergärtner wurde dann auch zu einem Kronzeugen gegen die autonome Lina E. in Leipzig. Inwieweit das rechtliche Folgen haben kann für den, also ob man ihn da tatsächlich auch rechtlich belangen kann, ist fragwürdig, aber es zeigt doch, wie verschränkt das gewaltbereite Szene und eben der offizielle Teil der Bundestagsabgeordneten auch sind.
Es gibt ja schon lange verschiedene Formen von Dokumentartheater, aber dass Journalisten mit einer aktuellen Recherche auf die Bühne gehen, das ist doch neu. Was war denn die Intention des Recherchekollektivs Korrektiv, abgesehen von der großen Presseaufmerksamkeit?
Ja, einer der Journalisten, die diese investigative Recherche geleistet haben, war Jean Peters. Der war tatsächlich auch vor Ort, so habe ich ihn gleich geschnappt und ihn gefragt, was denn eigentlich, abgesehen von der großen Aufmerksamkeit, ihre Intention war, so eine Recherche auf die Bühne zu bringen mit allen Gefahren, die das vielleicht auch mit sich bringt.
Was wir wollten, ist ein kollektives Erlebnis, in dem wir das Publikum, die Zuschauerinnen und Zuschauer in einen Erlebnismodus der Information, um es anders verdauen zu können, um hinterher darüber reden zu können. Denn das ist ein gesellschaftliches Momentum, an dem wir als Gesellschaft uns fragen müssen, wie geht's weiter? Und das ist nun mal ein Theater, das ist 1 Kilometer entfernt vom Bundestag, wo die Entscheidungen getroffen werden über dieses Land. Und wenn man sich doch fragen muss, wie gehen wir mit einer solchen Partei um?
Umgekehrt ist es natürlich auch ein Risiko für einen Regisseur wie Kai Voges. Ja, er hat ja nur 1,5 Tage Zeit, um das ganze Stück vorzubereiten. Also fragte ich ihn auch, was ist denn eigentlich der Mehrwert, wenn man so eine Reportage, die eigentlich ein klassischer Zeitungstext ist, dann auf die Bühne bringt?
Eigentlich hatte ich sofort die Sehnsucht gehabt, man muss das einmal laut aussprechen, um wirklich die Größe dieses Wahnsinns zu hören, zu erfahren. Und das tun die Schauspielerinnen und Schauspieler heute für uns. Sie sprechen das Unsagbare einmal aus, in der Hoffnung, dass ja eine Resilienz dadurch entsteht, dass wir in unseren Körpern, in unseren Ohren, in unserem Hirn merken, dass das nicht gut ist für unser Land.
Wie, Thomas Fitzel, ist denn nun diese Recherche gezeigt worden? Wurde das Treffen einfach so naturalistisch wie möglich nachgestellt?
Nein, Gott sei Dank nicht. Was wir auf der Bühne sehen, wir sehen einen großen gedeckten Tisch. Es sind aber im Raum nur 4 Kellner und eine Kellnerin. Alle tragen sie eine schwarze Weste, eine schwarze Fliege. Sie führen quasi in das Geschehen ein. Sie erklären auch, was passiert. Sie schreiten auch ein, wenn jemand von den Beteiligten etwas sagt, was journalistisch nicht korrekt ist. Das macht immer die Kellnerin. Sie ist quasi die Faktenschiri, wie es heißt. Aber sie kommen dann immer in eine Situation, wo sie sagen, sie schlüpfen jetzt in die Rolle der Bühnenfigur von diesem oder jenem. Hören wir mal kurz in einen Ausschnitt hinein.
Meine lieben Patrioten, ich bin die Bühnenfigur Gernot Mürig. Und heiße euch noch einmal ganz herzlich willkommen. Was ich jetzt hier sage, das habe ich wortwörtlich so nicht gesagt, aber einige Begriffe und Ausdrücke, die konnten durch Gedächtnisprotokolle überliefert werden. Das war wichtig, damit das Ausmaß meiner faschistischen Sprache zur Geltung kommt. Okay, also, wir sind ein Kreis niveauvoller Faschisten.
Hey!
Das steht hier so.
Willst du verklagt werden?
Nee. Okay, dann, wir sind ein Kreis niveauvoller Patrioten.
Soweit der Ausschnitt. Der Journalist Jean Peters, wir haben es gehört, setzt auf das kollektive Erlebnis. Regisseur Kai Voges wollte, dass der rechtsextreme Wahnsinn einmal laut ausgesprochen wird. Wurden Ihre Absichten an diesem Abend eingelöst?
Also die Absicht von Jean Peters auf alle Fälle. Es ist wirklich ein Abend, der Mut macht, der zeigt, was auch guter Journalismus leisten kann. Es gab Standing Ovation, es gab auch Lachen zwischendurch, weil man gesehen hat, man kann die auch überlisten, ja. Also dieser Journalist kommt so als Bühnenfigur, stolpert so als zerstreuter Professor ab und zu hinein. Wir wissen, seine Armbanduhr ist eigentlich eine Kamera. Er fragt immer, gibt es hier Kaffee? Das hat er also auch Gelächter ausgelöst. Dieses kollektive Erleben, das wurde sicher eingelöst. Mit der Darstellung auf der Bühne hatte ich dann doch Schwierigkeiten, wenn dann die Figuren quasi diese Figur gespielt haben oder auch Fiktionales hinzugefügt haben. Aus meiner Erfahrung sind dann doch die Personen in der Realität sehr viel erschreckender, sehr viel kälter als diese Bühnenfiguren, ja, die doch immer auch gleichzeitig so ein bisschen Sympathie ausstrahlen, ja, weil sie ja immer hin und her wechseln, weil sie eben auch kleine Witze machen oder auch ironisch reagieren. Und das ist eine Schwierigkeit in diesem Stück oder in dieser Inszenierung, dieser Reportage, dass sie doch hin und her wechseln. Und das hat hinter mir dann doch ein bisschen einen zwiespältigen Eindruck hinterlassen, dass man es vielleicht eher zu leicht nimmt. Es war nicht diese Kälte, dieses Erschrecken, wenn man wirklich auch nur den nackten Text liest, da.
Die szenische Lesung von Korrektiv enthüllt rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland fand am Berliner Ensemble statt. Sie wurde bundesweit übertragen. Für Fazit hat Thomas Fitzel den Abend betrachtet. Vielen Dank dafür. In Deutschland gibt es weit über 1000 Unternehmen, die Musikinstrumente bauen, reparieren und stimmen. Viele arbeiten noch in Handwerksbetrieben, andere fertigen industriell. Der Instrumentenbau hat eine jahrhundertelange Tradition und die wird auch durch die jährliche Verleihung des Deutschen Musikinstrumentenpreises gewürdigt. Allerdings plant das Bundeswirtschaftsministerium, die renommierte Auszeichnung abzuschaffen, um jährlich 60.000 Euro einzusparen. Über die mögliche Streichung der Mittel wird am Donnerstag im Rahmen der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses beraten. Der Deutsche Musikrat fordert Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf, den Musikinstrumentenpreis zu erhalten. Am Telefon begrüße ich Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musikrates und Präsident des Deutschen Kulturrates. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Brinkmann.
Viele hören ja vielleicht doch zum ersten Mal vom Deutschen Musikinstrumentenpreis. Geht der zu gleichen Teilen an die Bauer von Streich, Holzblas, Metallblas, Klavier, Orgel und Zupfinstrumentenbauer?
Ja, der wird ja seit 1990 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz verliehen. Und jedes Jahr entscheidet ein Kuratorium darüber, welche zwei Instrumenten aus zwei verschiedenen Instrumentengruppen ausgezeichnet werden sollen.
Welche Bedeutung hat denn die Tradition des Instrumentenbaus heute?
Ja, es ist für die Berufsmusikerinnen und Berufsmusiker, wie aber auch natürlich für Studierende und ich finde auch für Schüler, die haben auch gute Instrumente verdient, natürlich von höchster Bedeutung. Wenn sie kein gutes Instrument haben, dann wird die Frustration schnell steigen. Also das ist für die künstlerische Exzellenz, für die Klangerzeugung, für die eigene Zufriedenheit beim Musizieren natürlich von höchster Bedeutung. Und Deutschland ist mit diesem Traditionshandwerk international anerkannt und bekannt dafür. Und umso fataler ist dieses politische Signal nach 33 Jahren, jetzt diesen Preis einstellen zu wollen.
Der Bundesinnungsverband veröffentlicht auf seiner Homepage einen Artikel, in dem es um das Fehlen von Facharbeitern geht. Wird es eigentlich schwieriger, Nachwuchs im Instrumentenbau auszubilden?
Ja, der Fachkräftemangel schlägt sich auch bei uns durch, bei den Instrumentenbauern wie auch bei den Instrumentalisten. Das hängt natürlich auch letztendlich damit zusammen, dass wir einen dramatischen Rückgang in der musikalischen Bildung haben, dass gerade in Kindertagesstätten und in Grundschulen ja oft gar kein Musikunterricht mehr stattfindet oder nur noch rudimentär. Wir haben als Deutscher Musikrat da eine Untersuchung mit der Bertelsmann Stiftung dazu gemacht für Musik in der Grundschule und da haben wir festgestellt, dass über 70% des Musikunterrichts ausfällt oder wenn überhaupt fachfremd gegeben wird. Und das hat natürlich dann in diesem Kreislauf irgendwann auch seine Auswirkungen für den Instrumentenbau. Es kommt noch hinzu, dass wir immer strenge Regulierung haben seitens der Europäischen Union, zum Beispiel was das Verbot von Blei im Instrumentenbau anbetrifft. Oder aber auch jetzt die Auswirkungen der Europäischen Union, die sogenannte Maschinenverordnung für den Orgelbau und so weiter. Also das kommen immer mehr Hemmnisse, immer mehr Bürokratie auch auf diese Branche zu. Und das in Kombination mit dem Nachwuchsmangel und jetzt auch noch mit der politischen Absage eigentlich. Also letztendlich ist das Signal, das ist uns nicht mehr so wichtig. Denn ich meine, für den Betrag von 60.000 Euro, es ist ja lächerlich, das als Einsparung zu betrachten bei so einem Riesenhaushalt.
Angesichts dessen, was Sie beschreiben, Herr Höppner, muss man natürlich fragen, wie sieht denn überhaupt die Zukunft aus der Instrumentenbauer? Das schlägt sich ja doch auch nieder auf Absichten, ein eigenes Unternehmen zu gründen, wenn man das nicht vielleicht in der Familientradition schon führt.
Leider ja, auch das ist ein Negativsignal, so nach dem Motto, geh nicht in den Bereich, da kriegst du sowieso bloß Schwierigkeiten und das wird wirtschaftlich auch fraglich werden, wenn diese Abwärtsspirale sich weiter dreht. Aber ich meine, wir sind das international geachtet, das Land der Musik, wir sind auch Teil der UNESCO-Konvention Kulturelle Vielfalt, wo eine der Grundsäulen eben auch das kulturelle Erbe ist. Also ich finde, das ist etwas, was unser Land auszeichnet, diese Vielfalt. Wir haben auf relativ dichtem Raum sehr, sehr unterschiedliche Ausdrucksformen immer und auch noch eine Vielzahl von Orchestern. Also das darf einfach nicht passieren. Wir sind eine Kulturnation, die eben auch dieses Erbe und auch die Innovationskraft, die da drin liegt, mit zeitgenössischen Ausdrucksformen, mit anderen Herkunftskulturen im Zusammenhang, eben diese drei Grundsäulen der Konvention von der UNESCO wirklich mit Leben zu füllen. Und das muss aber früh anfangen in der Kindertagesstätte und in der Grundschule. Da muss die Begegnung mit der Musik, mit der Vielfalt der Musik, auch mit den anderen Künsten stattfinden. Und dann wird es auch wieder bessere Aussichtschancen für das Musikinstrumentenhandwerk geben.
Den Preis gibt es seit 1990. Er ging sehr häufig nach Sachsen. Das Vogtland ist bekannt für seine Tradition im Instrumentenbau. Wenn die Mittel tatsächlich gestrichen werden sollten, wäre das sehr zum Nachteil für das Handwerk in dieser Region?
Ja, weil es natürlich für die Musikinstrumentenmacher eine absolut erstklassiges Marketinginstrument ist, mit diesem Preis dann auch in den Markt reinzugehen. Das zeigt die Geschichte, dass diejenigen, die die Preise gewonnen haben, dann auch aus ihren Berichten heraus wirklich über Jahre hinaus gut verkauft haben, weil das natürlich ein Marketing ist, was nicht nur deutschlandweit wirkt, sondern das ist ein international wahrgenommener Preis, der Deutsche Musikinstrumentenpreis, für den wir jedenfalls nichts Vergleichbares kennen in dieser Qualität. Ich habe ja vorhin von dem dreistufigen Beurteilungsverfahren gesprochen, was wirklich sehr aufwendig ist und was einerseits namhafte Instrumentalsolisten einschließt, die Instrumente, die wir im Kuratorium ausgewählt haben, dann ohne Kenntnis des Fabrikats oder des äußeren Erscheinungsbildes auf Basis von Fragebögen beantworten. Dann haben wir ein messtechnisch gestütztes Verfahren. Das wird vom Institut für Musikinstrumentenbau in Zwota durchgeführt. Und wir haben noch jeweils einen Sachverständigen, der die handwerkliche Verarbeitung der Instrumente dann beurteilt. Also da ist eine hohe Expertise und auch Unabhängigkeit gegeben, sodass also keine Gefahr besteht, dass da irgendwelche Vorabsprachen stattfinden, sondern dass das wirklich auf bestmöglichem Niveau geprüft wird. Und das honorieren dann natürlich auch diejenigen, die die Instrumente kaufen, nicht nur in Deutschland, auch im europäischen und internationalen Raum.
Morgen bereit, wie gesagt, der Haushaltsausschuss. Glauben Sie, dass die Streichung der Mittel widerrufen wird?
Ich bin verhalten optimistisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Robert Habeck tatsächlich die Botschaft senden will, dass dieser Preis ihm nicht wichtig ist. Ich habe mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth gestern darüber gesprochen. Die war helle entsetzt und will sich also jetzt auch nochmal bemühen innerhalb der Koalition, dass dieser Preis natürlich erhalten bleibt, weil das wäre wirklich ein fatales Signal und würde unserem hohen Renommee, was Thema kulturelle Vielfalt in unserem Land betrifft, würde es wirklich in den Kontor schlagen, wenn das passiert.
Der Deutsche Musikinstrumentenpreis ist mit 60.000 Euro dotiert. Über seine Bedeutung für das Handwerk und für uns als Kulturnation habe ich mit Christian Höppner, dem Generalsekretär des Deutschen Musikrates und Präsidenten des Deutschen Kulturrates, gesprochen. Ihnen vielen Dank dafür.
Gerne.
Seit 2 Jahren ist Lydia Steyer Operndirektorin in Luzern. Sie ist US-Amerikanerin, aber ihre internationale Karriere als Opernregisseurin hat in Deutschland begonnen. Heute Abend hat sie ihr Debüt im Musiktheater Wien gegeben mit einer szenischen Aufführung der Konzertversion von Leonard Bernsteins Comic-Operetta Candide. Inspiriert wurde sie von Voltaires genialer Satire, die 1759 entstand, als Erschütterungen des verheerenden Erdbebens von Lissabon selbst in Frankreich spürbar waren. Voltaires Candide erlebt Krieg, Seuchen und Naturkatastrophen, seine Geliebte wird vergewaltigt, er aber bleibt ein unverwüstlicher Optimist. Die Musikkritikerin Franziska Stürz hat die Aufführung gesehen und ist jetzt für uns da. Als Leonard Bernstein 1956 seine amerikanische Operette über Voltaires Roman komponierte, da befand sich die Welt mitten im Kalten Krieg. In den USA wurden Kommunisten verfolgt. Es war eine ziemlich dunkle Zeit. Wie reflektiert Lydia Steyer das?
Ja, das Stück ist nach wie vor unglaublich aktuell. Man findet beste Möglichkeiten mit der Politik, mit den Zuständen auf der ganzen dieser besten aller möglichen Welten, um zu zitieren, abzurechnen. Und das tut Lydia Steyer auch. Also wir reisen mit Candide eben in diesem Stück durch die Welt. Das ist natürlich in der Bühne von Momme Hinrichs und den Kostümen von Ursula Kudruna so etwas wie eine Commedia dell'arte-Geschichte im 19. Jahrhundert, üppigen Kostümen mit Barocktheatermöglichkeiten auf dieser Bühne des Interimsquartiers des Theaters an der Wien, eben im Museumsquartier in Wien. Also da ist unheimlich viel Opulenz und es ist absolut eine Fantasiegeschichte, aber es bleibt einem doch immer in jeder Szene irgendwie das Lachen wieder im Halse stecken, weil man merkt, oh ja, da haben wir also das tödliche Virus, das sowohl in Europa die Leute befällt, als auch dann in Südamerika die netten Menschen in Eldorado dahin rafft. Da sind fürchterliche Kriege, da gibt es Hängeszenen, bei denen das Volk unten lacht und Menschen werden gehängt. Und zwischendurch kommt eben immer dieser Erzähler, denn wir erleben ja die Konzertversion von Candide, die aus dem Jahr 1989 ist, also doch deutlich später, nachdem ja diese Uraufführung am Broadway überhaupt kein Erfolg war. Also Bernstein hatte da schon eigentlich ein Fiasko erlebt mit seiner Abrechnung auch in diesem Werk. Das kam 1956 gar nicht gut an, Abrechnung mit Kirche und Obrigkeit und Satire. Aber 1989 hat er eben diese Konzertfassung mit Erzähler geschrieben und heute Abend erzählt eben Vincent Glander, also wohl bemerkt ein Münchner Schauspieler im besten britischen Englisch, den ganzen Abend auf Englisch, was da so eben passiert, sehr launig und immer wieder, wenn es ganz schlimm wird, muss Candide in ein Boot steigen und wir sehen ihn auch, wie er dann in so ein Pappmaché-Boot steigt und wieder wegfährt und am Schluss sind auch lauter Staatsoberhäupter dann bei Schiffbruch im Meer, kurz vorm Untergehen und ganz hinten sieht man auch einen Herrn mit roter Krawatte und orangefarbenem Gesicht und blonder Tolle liegt am Schluss dann auch durchaus nicht mehr lebendig auf einem Tisch in Venedig, auf einem Spieltisch. Also da wird schon ordentlich abgerechnet.
Leonard Bernstein hat die Candide-Partitur mehrfach umgearbeitet. Sie hatten gesagt, die letzte Fassung ist die, die heute gegeben wurde, 1989, also ein Jahr vor seinem Tod. Also es war ihm einfach sehr wichtig. Für die Wiener Aufführung sind neue musikalische Übergänge geschrieben worden. Klingt das alles wie aus einem Guss?
Ja, total. Also das ist minimal. Das sind wirklich, Bernstein hat selber so viele Wechsel schon in der Musik. Also da, er zitiert ja wirklich alle Musikstile auch des Europas des 19. Jahrhunderts. Da sind ganz bewusst eben diese Belcanto-Bravour-Arie, zum Beispiel der Kunigonde, dieses Glitter and Be Gay. Das singt Nicola Hillebrand großartig im Bett, mitten im Akt, muss man sagen. Denn die wird ja dann ständig vergewaltigt und verkauft quasi von der Old Lady. Von Helene Schneidermann auch köstlich gesungen. Die singt dann wiederum in Andalusien einen tollen andalusischen Tango. Da sehen wir eine irre Tanztruppe, die dazu hauptsächlich männliche Tänzer, die dann auch als Frauen oder eben queer da erscheinen und großartig agieren. Also da ist auch von der Choreografie von Tabitha McFadden ganz, ganz viel geboten. Es ist eine großartige Revue und Revue besteht aus Nummern und Übergänge sind nicht so wichtig eigentlich. Also man springt mit in dieser Form und dass dieses Stück so eine außergewöhnliche Form hat, weshalb es in keine Schublade passt, das macht es auch so besonders, macht es aber auch sehr schwer zu inszenieren. Und da muss man schon sagen, da ist heute Abend wirklich eine Quadratur des Kreises gelungen, weil man immer weiter in Spannung mitgerissen wird über 2-3 Stunden. Das hört überhaupt nicht mehr auf mit dem Irrsinn, mit der Absurdität. Aber Lydia Steyer und ihrem Team fallen immer wieder neue tolle Bilder ein und vor allen Dingen auch die Musik trägt enorm.
Wir wollen etwas Musik hören. Einen Auszug aus dem Duett von Candide und seiner geliebten Kunigunde.
Australian home.
Some home in Rome as rich as Midas. We live in Paris when we're not in Rome.
Smiling babies.
Marble homes.
Kommen wir mal, Franziska Stürz, auch zur Dirigentin Maren Alsop. War selbst noch Schülerin Bernstein. Sie ist heute Chefdirigentin des ORF-Radiosymphonieorchesters Wien. Wie spielte das Orchester unter ihrer Leitung?
Grandios. Also das ist mit voller Kraft und aber auch vollem Gefühl für diese ständigen Wechsel in diesen verschiedenen Musikstilen, diesen parodistischen und voller Energie geladenen Klang, Sprache Bernsteins. Also das ORF-Radio-Symphonieorchester Wien war vor einem Jahr wirklich von der Schließung bedroht und das ist ein wunderbarer Beweis, dass dieses Orchester auf keinen Fall abgeschafft werden darf, heute Abend wieder zu hören gewesen. Und ein tolles junges Sängerteam, also eben gerade gehört Matthew Newlin, US-amerikanischer Tenor hier als Candide, eine Riesenpartie und dieses Duett, das ist so ein bisschen der Wunsch nach einem heimeligen, trauten Heim, ja, das ist total naiv und wird da eigentlich immer wieder gebrochen. Da kommen dann wieder dreckigste Szenen mit großartigen, auch der Arnold Schönberg Chor spielt hier sensationell und singt großartig im ganzen, in dem ganzen Stück immer wieder das Volk, verschiedenste Völker. Und man kann aus dieser Operette oder diesem Stück immer nur einen kleinen Ausschnitt geben und hat längst nicht die gesamte Facette. Dazu sollte man es sich tatsächlich anschauen und das kann ich nur empfehlen.
Franziska Stürz war für Fazit in Wien, wo Lydia Steyer ihr Debüt als Regisseurin der Comic-Operetta Candide gegeben hat. Komponiert hat sie Leonard Bernstein. Vielen Dank, Frau Stürz.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und weiter geht's mit Frederik Wirwig.
Das Europäische Parlament will, dass Musikschaffende von Streaming-Plattformen besser bezahlt werden. Die Abgeordneten in Straßburg forderten von der Europäischen Kommission, dass sie die großen Anbieter wie Spotify oder Apple Music strenger reguliert. Nötig sei eine gerechtere Verteilung der Einnahmen durch das Streaming, sagte der Europaabgeordnete Niklas Ninas.
Die Hauptforderung ist eigentlich, dass wir dieses Bezahlsystem verändern. Das bedeutet, dass wir insbesondere darauf gucken, was hört denn die einzelne Person? Momentan wird eigentlich das ganze Geld in einen Topf geschmissen und dann nach Streamingzahlen verteilt. Und stattdessen wollen wir gucken, ähnlich wie man das damals mit den CDs gemacht hat, was hört die eine Person? Und wenn die Person eben nur ein einziges Lied im Monat hört, dann ist dieses Lied der Person anscheinend 10 Euro wert. Und dann kriegt der Künstler dafür eben seine 10 Euro. Und das ist einfach fairer.
Niklas Ninas, Grünen-Abgeordneter im Europäischen Parlament. Sie gilt als die bekannteste Drag Queen in Deutschland und wurde zuletzt für die Doku-Serie Sterben für Anfänger zusammen mit Steffen Halaschka mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Jetzt erhält Olivia Jones auch den Deutschen Lesepreis. Laut der Stiftung Lesen wird sie am 27. Februar in Berlin ausgezeichnet. Jones hatte ein eigenes Kinderbuch veröffentlicht und macht Vorleseaktionen. Zur Auszeichnung erklärte der 54 Jahre alte Travestiekünstler, mit Lesen beginne alles und Vorlesen vermittle ein Gefühl von Verbundenheit und Vertrauen, was gerade in diesen Zeiten besonders wichtig sei. Wer nicht nur kurze Texte im Netz und auf Social Media lese, sondern auch mal längere Texte aus Büchern, rege seine Fantasie an, erfahre neue Dinge und könne unfassbar viel lernen. Berlins Kultursenator Joe Cialo hat die von ihm zu Jahresbeginn eingeführte Antisemitismusklausel für die Kulturförderung verteidigt. Es gehe nicht um Gesinnungsprüfung, sagte er der Berliner Zeitung, sondern um viel mehr. Er wisse, es gebe Ängste, die da lauteten, könne man noch Israels Politik kritisieren? Solche Streitgespräche gehörten ja auch zu einer Demokratie. Er aber sage, ja natürlich, man dürfe Israels Politik und Ministerpräsident Netanyahu kritisieren. Das sei eine Errungenschaft der Demokratie. Die rote Linie sei aber überschritten worden, so Cialo, wenn das Existenzrecht Israels in Frage gestellt werde. Das sei unvereinbar mit der Geschichte des Landes und der Stadt Berlin. Man müsse sicherstellen, dass Steuermittel nicht missbräuchlich eingesetzt würden. Die Kunst sei frei, die Kulturförderung aber nicht regellos. Die Einführung der Klausel sei kein Schlusspunkt, sondern der Auftakt zu einem Diskurs über Antidiskriminierung im Kulturbetrieb. Die aus Nicaragua ausgebürgerte Schriftstellerin Gioconda Belli hat die spanische Staatsbürgerschaft erhalten. Außenminister Albares teilte auf X mit, dass neben Belli auch für 12 weitere politisch Verfolgte aus Nicaragua ein spanischer Pass ausgestellt wurde. Die 75-jährige Belli gilt als eine der führenden lateinamerikanischen Autorinnen. Bekannt sind in Deutschland vor allem ihre Bücher Die bewohnte Frau und Republik der Frauen. Erst im Mai war sie in Spanien mit dem Königin-Sophia-Preis ausgezeichnet worden. Seit ihrer Ausbürgerung aus Nicaragua wegen Regierungskritik war sie staatenlos.
Die Award-Season ist voll im Gange. Letzte Woche wurden die Golden Globes verliehen. In der Kategorie Beste Komödie ging die Auszeichnung an den neuen Film von Yorgos Lanthimos, Poor Things. Emma Stone wurde als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Schon im letzten September hatte das Werk bei den Filmfestspielen in Venedig für Begeisterungsstürme gesorgt und den Goldenen Löwen gewonnen. Morgen startet Poor Things in den Kinos und die Filmkritikerin Anke Lewicke wird uns gleich sagen, wie sie die Produktion bewertet. Der Trailer, den wir jetzt anspielen, lässt keinen Zweifel daran, dass der Film einer ziemlich unkonventionellen Frau folgt.
Ich bin Bella Baxter. Ich bin eine fehlbare, experimentierfreudige Person. Ich ersuche um Ausflüge und Abenteuer. Ich muss auch viel herausfinden.
Du bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe.
Am Leben zu sein ist faszinierend.
Bella.
Wieso es im Mund behalten, wenn es widerlich ist? Ich muss das Baby boxen.
Anke Lewicke, wer ist diese Bella Baxter, die schreiende Babys boxen will?
Sagen wir mal so, Bella Baxter ist einzigartig. Also ich glaube, dass ich im Kino noch nie so ein Wesen erlebt habe, wie diese Bella Baxter, gespielt von Emma Stone. Und jeden Schritt, den sie tut, mit jedem Schritt erfindet sie sich neu. Und am Anfang ist man total irritiert, weil man sieht da eine junge Frau, die bewegt sich aber so ungelenk wie ein Kleinkind, spricht auch wie ein Kleinkind und fährt dann Dreirad durch eine schöne große Villa. Das Ganze spielt in London während der viktorianischen Zeit, also im 19. Jahrhundert. Versonnen steht sie dann manchmal auch im Marmorflur und dann kommt da so ein kleines Bächlein. Und dieses Reich wurde erschaffen von Dr. Goodwin Baxter. Der wird wiederum gespielt von Willem Dafoe und der ist total vernarbt. Wenn er isst, hängt er an Schläuchen und dann kommen da so farbige Bubbles aus seinem Mund. Und die Narben kommen daher, dass sein Vater ebenso auch schon Arzt war und er hat den Sohn eben als Versuchsobjekt genommen und der Sohn hat jetzt eben Bella erschaffen, weil er hat aus der Themse eine hochschwangere Frau herausgefischt, tot, und hat eben das Gehirn ihrer ungeborenen Tochter ihr eingepflanzt. Ja, und jetzt sehen wir da eben diese junge Frau im Entwicklungsstadium eines Kleinkindes. Das ist Bella Baxter, um die Frage zu beantworten.
Der Regisseur Yorgos Lanthimos kommt aus Griechenland. Er ist eher für ziemlich durchgedrehte Autorenvisionen bekannt. Man muss nur an Filme wie Lobster oder Die Favoritin mit Olivia Colman denken. Wie reiht sich Poor Things in seine Filmografie ein?
Ja, seine Filme spielen ja eigentlich immer in so abgeschlossenen Systemen. Nehmen wir Lobster, da ist es ein Sanatorium. Bei Die Favoritin ist es eben dieser Palast der Königin mit den unendlichen Gängen. Und das sind so Systeme, die nach eigenen Regeln funktionieren. Und so ist das eben auch bei Goodwin Baxter. Also diese brutalistisch anmutende Villa passt überhaupt nicht in das viktorianische Zeitalter. Und da gibt es auch ganz merkwürdige Kreuzungen. Also wir sehen zum Beispiel eine Ziege, die einen Gänsekopf hat, oder einen Bulldoggenhuhn. Und dann ist es so, dass eben Bella eines Tages mit einer Gurke ihre Sexualität entdeckt und sich fragt, warum nicht alle Menschen das immer tun. Und es heißt ja immer, Erotik ist die Bejahung des Lebens. Und jetzt will sie eben, wo sie ihre Sexualität entdeckt hat, auch das Leben kennenlernen. Und das macht sie eben mit einem Kavalier, mit einem reichen Mann. Und war der Film zuvor mit einem Fischauge gefilmt, so schwarz-weiß, wo das alles so surreal wirkte, wird er jetzt farbig und dann fahren sie nach Lissabon und Lissabon sieht aus wie so ein romantisches Städtchen, aber gleichzeitig hat es auch was von Metropolis von Fritz Lang, weil überall oben die bekannten Straßenbahnen fahren. Also das sind schon sehr künstliche Kulissen, aber die Entwicklungsgeschichte von Bella wiederum, die hat was sehr Wahrhaftiges.
Und hat sie das Zeug zum Role Model, diese Bella Baxter?
Das würde ich auf alle Fälle sagen. Vielleicht sollten wir alle ab und an mal unser Ich ausschalten und einfach uns mal so frei rausbewegen. Und Bella kennt ja auch keine Scham und deshalb hat sie auch so was Offenes und verschafft sich so einen großen, tollen Handlungsspielraum. Und gleichzeitig hat ihr subversives Verhalten aber auch utopisches Potenzial. Also sie arbeitet dann auch mal als Prostituiert und sagt, wir Frauen müssen jetzt mal die Freier raussuchen. Sie geht auch zu sozialistischen Veranstaltungen, sie erfindet neue Familienmodelle und ich muss einfach sagen, das ist schon eine Selbstermächtigungsgeschichte, aber eine Selbstermächtigungsgeschichte, die sich in keine Kategorien fassen lässt.
Ebenfalls in Venedig bei den Filmfestspielen 2023 wurde Roman Polanskis neuer Film The Paris gezeigt. Er lief allerdings nicht im Wettbewerb, sondern als Special. Die Reaktionen auf den Film waren seinerzeit sehr verhalten. Schauplatz ist ein Luxushotel in den Schweizer Bergen.
Endlich um 8 werden sehr viele wichtige Personen an unseren Tischen speisen.
Er ist ein großer Star. Er hat in hunderten Filmen gespielt. Sex Odyssey, Spermator.
Ich will das Champagnerbläschen Ihnen aus den Nasen und Ohren sprudeln.
Das klingt doch ziemlich exaltiert und dekadent. Also die Champagnerkorken sollen knallen, wie Anke Lewicke. Geht es Ihnen mit diesem jüngsten Polanski-Film?
Ich muss sagen, der Film hat nichts Perlendes. Und die Schlüpfrigkeit hat man ja auch schon so ein bisschen gehört, finde ich jetzt. Und es ist so, dass dann so, ja, ein Altherrenwitz wird an den anderen gereiht. Also da gibt es eben eine Maitresse und die hat so einen kleinen Schoßhund und der verwechselt seinen Knochen mit ihrem pinkfarbenen Dildo. Also auf diesem Niveau befinden wir uns die ganze Zeit. Und diese Marquise wird von Fanny Ardant gespielt. Überhaupt gibt es doch einige große Namen, die hier mitspielen. Mickey Rourke, so blondiert mit Sonnenstudio gebräuntem Gesicht. Oder John Cleese als Multimilliardär, greiser Mann mit einer sehr, sehr jungen Frau. Aber es ist so, dass Roman Polanski diese Figuren alle nur vorführt. Die Schönen, die Reichen, die Gelifteten. Und man muss natürlich so vom Plot ein bisschen auch an Triangle of Sadness denken von Ruben Östlund. Hier eine Luxusjacht, hier ein Luxushotel. Aber es wird überhaupt nicht dieses Oben und Unten seziert, die herrschenden Verhältnisse. Das ist wirklich ein Stammtischhumor, was ich eigentlich total schade finde für Roman Polanski, der früher so abgründige Filme gemacht hat. Aber eins muss ich sagen, Oliver Masucci spielt den Hotelbesitzer und in dem bescheidenen Rahmen, den er da so hat, legt er wirklich einen sehr souveränen Part hin.
Roman Polanskis Film The Palace kommt morgen ins Kino und ebenso Poor Things von Yorgis Lanthimos. Letzter ist eine klare Empfehlung von unserer Kritikerin Anke Lewicke. Besten Dank.
Tschüss.
Gut 50 Jahre hat Sigi Rothemund Filmregie geführt. Anfangs noch unter dem Pseudonym Sigi Götz, weil Erotikfilme der 70er und frühen 80er Jahre einen Schmuddeltouch hatten. Aber seitdem er für das ZDF mit den Weihnachtsfilmserien eine neue Tradition begründete, arbeitete er unter eigenem Namen. Von 2002 bis 2019 inszenierte er 23 Commissario Brunetti-Fälle für die ARD-Krimireihe Donna Leon. Darunter die Bestseller-Verfilmungen Ewige Jugend, Stille Wasser und Das goldene Ei. Sigi Rothemund ist, wie heute bekannt wurde, am Samstag im Alter von 79 Jahren gestorben. Ulrich Mannes, Autor, Kurzfilmregisseur und Filmvorführer, schätzt das Oeuvre von Sigi Rothemund außerordentlich, weshalb er seit vielen Jahren das Periodikum Sigi Götz Entertainment herausgibt. Und er war es auch, der die Nachricht vom Tod des Filmemachers publik gemacht hat. Guten Abend, Herr Mannes.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben den verstorbenen Regisseur als öffentlichkeitsscheu beschrieben. Ging es Sigi Rothemund eher um das Produzieren von Filmen, aber ganz wenig um das Vermarkten?
Ja, sieht ganz so aus. Er hat einfach einen Regieauftrag nach dem anderen angenommen, aber er hat tatsächlich vermarkten. Das war nicht sein Gewerk, würde ich sagen.
Und war er privat eine zugängliche Persönlichkeit?
Also ich bin ihm ein einziges Mal begegnet persönlich und habe ihn nur aus der Ferne gesehen. Bei der Premiere des Filmes Panorama, den sein Sohn damals gedreht hat, da hat ihn der Sohn auf diesen roten Teppich gezerrt und dann haben wir ihn erwischt, fotografiert. Und dann bei der anschließenden Premierenparty haben wir gemerkt, dass er kein Interesse von ihm war, irgendwie mit uns in Kontakt zu kommen. Und dann habe ich gedacht, das ist auch nicht weiter tragisch.
Tut der Arbeit ja keinen Schaden.
Tut der Arbeit keinen Schaden, genau.
Sigi Rothemund, damals noch Sigi Götz, hat am Boom der Sexfilme mitgewirkt. Die Titel klingen ein bisschen, finde ich, wie Satire. Was macht die Maus im Badehaus oder geht sie dein Dirndl aus? Wie stand er denn selber zu seinen Anfängen und was schätzen Sie an diesen Komödien mit Lederhosen und Dirndl-Flair?
Als populärste Show in den frühen 70er Jahren waren die einfach, die sind auch als Forschungsobjekt einfach interessant. Er hat sich ja Sigi Götz genannt, er hat sich ja vorsorglich dieses Pseudonym zugelegt, wie mir ein Mitarbeiter mal gesteckt hat, nach dem Götz von Berlichingen. Das sind also die Filme, für die sie immer am Arsch lecken können. Und er hat die Regieaufträge angenommen, weil das der schnellste Weg war, von der Regieassistenz in die Regie zu kommen.
Einer von Rothemunds Filmen aus dieser Epoche, aus dem Jahr 1974, wurde von Quentin Tarantino sehr gelobt. Das Werk hieß auf Deutsch Es war nicht die Nachtigall und wurde international als Julia vermarktet. Gab es noch andere große Regienamen, die Anerkennung, Wertschätzung ausgedrückt haben für Sigi Rothemund?
Ich glaube nicht. Also interessant an diesem, bei Tarantino ist ja auch, dass kein einziges Mal der Regisseur erwähnt wird, weil das ist der erste Kinofilm, den er als Sigi Rothemund unter seinem Klarnamen gemacht hat. Das war der einzige Moment in seiner Karriere, wo er Ambitionen formuliert hat. Also im Rückblick ist es vielleicht, hat man ihm da Unrecht getan, ist er interessanter oder spannender, als die damalige Kritik den gesehen hat, weil der ist ja komplett durchgefallen. Die letzten Jahre, wo der so vereinzelt diese 6 Filme wiederentdeckt wurden, gab es tatsächlich einzelne Leute, die den, also Regie-Stars, weiß ich, also Regisseure, Filmemacher selber, weiß ich nicht, aber es gab so einzelne Kritiker, die dann durchaus darin Qualitäten entdeckt haben.
Unter seinem Pseudonym hat Rothemund auch die Filmkarriere von Thomas Gottschalk auf den Weg gebracht, das vielleicht ein wenig vergessen. 1982 wollten über 1 Million Zuschauer die Klamotte Piratensender Powerplay in den Kinos sehen. Auch Mike Krüger hatte darin eine Hauptrolle. Rothemund hat dann mit Gottschalk noch 2 weitere Filme gedreht, Die Einsteiger und Big Mac. Was sind, Herr Mannes, für Sie wichtige Rothemund-Filme?
Ja, also für mich persönlich sind jetzt die eben genannten jetzt nicht sonderlich wichtige. Also wichtig natürlich war es auch wiederum als 80er-Jahre-Zeitphänomen. Also wenn ich da eine Rangfolge oder jetzt tatsächlich die wichtigen nennen sollte, dann sind das schon der eben erwähnte Es war nicht die Nachtigall, Summer Night Fever und Griechische Feigen, das waren so die 3 Filme, wo er so am kann man schon sagen, am Zenit seiner Karriere war. Das sind so die Filmtitel, die man dann doch am ehesten mit ihm und am längsten mit ihm in Verbindung bringen wird.
Die Verfilmung der in Venedig spielenden Donna Leon-Krimis wurde für Sigi Rothemund zu einer Daueraufgabe. Er hat überhaupt viele Serien gedreht fürs Fernsehen.
Das kann man sagen, ja. Wahllos hat er die Aufträge angenommen. Ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung nochmal auf die IMDb geschaut, also die Internet Movie Database. Da hat er jetzt exakt 100 Regie-Credits. Also es ist vielleicht kein Rekord, aber ich glaube, es gibt bei uns, also in Deutschland oder unter unseren Drehbedingungen, gibt es nicht viele, die diesen Fleiß an den Tag gelegt haben. Also mir fällt jetzt niemand ein, der da als Konkurrent sein könnte. Dadurch hat er einfach, was er kriegen konnte, angenommen. Und ich vermute mal, er konnte halt zuverlässig, effizient, konnte den Kostenplan einhalten. Deswegen wurde der wahrscheinlich auch gebucht, laufend.
Der Filmregisseur Sigi Rothemund ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Ulrich Mannes ist der Herausgeber der Zeitschrift Sigi Götz Entertainment. Herr Mannes, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und nun hören wir von Tobias Wenzel, was am 18. Januar in den Feuilletons steht.
Russische Jungs mit Gewehren in der Hand wüssten, wofür sie in der Ukraine kämpften, gibt Inna Hartwig in der Taz den St. Petersburger Gouverneur Alexander Beglow wieder. Diesen Jungs, die Toiletten in Schulen im Donbass gesehen haben, in denen es statt 2 Räumen für Mädchen und Jungen 3 Räume für Mädchen, Jungen und Genderneutrale gibt, muss nicht erklärt werden, für welche Werte wir stehen. Da sich auch Wladimir Putin jüngst ähnlich zur genderneutralen Toilette geäußert hat, fragt Hartwig: Verteidigt der russische Staat mit seinem Krieg in der Ukraine nicht seine angeblich von Feinden im Westen bedrohte Souveränität, wie der Kreml stets behauptet, sondern seine Toiletten für normale Mädchen und normale Jungen? In sozialen Netzwerken, so Hartwig weiter in der Taz, hätten Menschen Fotos von russischen Toiletten samt Plumpsklos in üblicherweise desaströsem Zustand gepostet. Ein Nutzer habe gefragt: Wäre es nicht besser, unsere Jungs zum Bau funktionierender Toiletten hier abzustellen, anstatt sie zum Zerstören welcher Klos auch immer in der Ukraine einzusetzen? Der Aufmacher im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit dürfte bei Putin gar nicht gut ankommen, denn der Titel lautet »Das Ende von Woke«. Wenn es mit der Wokeness wirklich vorbei wäre, müsste der russische Präsident ja ganz schnell eine neue Legitimation für seinen Angriffskrieg erfinden. »Wir seien mit Blick auf die Wokeness in eine neue Phase eingetreten«, schreibt Ijoma Mangold. »Es reiche nicht mehr aus, jemanden automatisch zu disqualifizieren, weil er ein alter weißer Mann sei. Jetzt müssen woke Handlungen erstmals begründet und plausibilisiert werden, und man kann ihnen widersprechen, ohne als finsterer Reaktionär zu gelten.« Der 7. Oktober sei die wichtigste Zäsur für die Wokeness gewesen. Das Massaker der Hamas an Israelis hat das Lager der Moralisten, für die sich die Welt in The West and the Rest aufteilte, tief gespalten, erläutert Mangold in der Zeit. Mehr noch, es hat die woke postkoloniale Community vollkommen zerbröselt, denn zu den zentralen Glaubenslehren zählte die Überzeugung, dass der Westen zutiefst rassistisch und immer schon ein kolonialistisches Projekt gewesen sei. Zu denen, die der Angriff der Hamas und das bezeichnende Schweigen eines Teils der linken Bewegung zum kritischen Umgang mit der eigenen Ideologisierung bewegt hat, gehört die französische Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux nicht. Sie hat einen Aufruf der Initiative Strike Germany unterschrieben, aus Protest gegen die deutsche Israel-Politik und die angebliche Zensur im Land, deutsche Institutionen zu boykottieren. Iris Radisch von der Zeit macht das fassungslos. Denn leider bezichtigt sie durch ihre Unterschrift, Zitat, die deutschen Medien und Politiker, also auch uns hier in der Zeit, sich nicht ausreichend mit ihrer, Zitat, eigenen rassistischen, zunehmend neofaschistischen Politik auseinanderzusetzen, schreibt Radisch. Diesen hetzerischen Sprachgebrauch sind wir, pardon, liebe Annie Ernaux, eher von Putin gewohnt, wenn er über die Ukraine spricht. Ob sich Ernaux wohl lieber auf ein russisches Plumpsklo als auf eine genderneutrale Toilette setzen würde? Und was machen eigentlich Paare unterschiedlichen Geschlechts, die so unzertrennlich sind, dass sie womöglich gemeinsam auf die Toilette gehen wollen? Etwa Andreas Martin Hofmeier und seine Fanny. Hofmeier ist Musiker und Fanny seine geliebte Tuba. Die Tuba ist Instrument des Jahres. Die Süddeutsche würdigt das mit einem komischen Interview mit besagtem Tubisten. Der erklärt, warum er seine Zeit als Orchestermusiker vermisst. Niemand treibt so viel Blödsinn wie Orchestermusiker, also zumindest im tiefen Blech, das ist wie in der Schule. Da wird der Fagottist am Stuhl festgebunden. Dem Posaunisten schraubt man das falsche Mundstück drauf, damit er seinen Einsatz verhaut. Ach, herrlich.
Beneidenswert, diese Musiker und ihr Talent für Heiterkeit. Für Fazit verabschiedet sich heute Sigurd Brinkmann. Eine angenehme Nacht wünsche ich.